Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Zwei Rinder sind heuer in der Nähe vom Schweizerischen Nationalpark gerissen worden. Der Bund hat entschieden, dass das Wolfsrudel dort eliminiert werden darf. Das stört nicht nur Naturschutzorganisationen, sondern auch den Nationalpark selber.
Dass man dann einfach quasi mit dem Rasenmäher drüber fährt und alle eliminiert, das stellen wir wildbiologisch in Frage und auch im Hinblick darauf, dass der Nationalpark eigentlich ein Gebiet ist, wo man Tiere schützt.
Sagt Rudi Haller, Direktor vom Nationalpark. Wie man jetzt vorgeht, gibt es in dieser Sendung. Und dann gehen wir noch in die Höhe. Der Tödi ist vor 200 Jahren zum ersten Mal bestiegen worden. Auf dem Glarner Hausberg sind aber Bündner zuerst oben gewesen. Egal, gefestet wird trotzdem.
Ich glaube, wir feiern einfach den Pioniergeist, den wir Glarner ebenso haben wie Bündner. Und wir mögen den Bündner auch sehr gut gönnen, dass sie die Ersten gewesen sind.
Sagt der Glarner Regierungsrat Markus Heer. Zum Fest ist auch ein Theaterstück geschrieben worden. Was das genau ist und was einem Schauspieler vom Stück auf dem Tödi passiert ist, gibt es in dieser Viertelstunde. Wir fangen aber an mit dem Brand in Valzaina. Vor einer Woche ist dort ein Transportbetrieb runtergebrannt. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Mitten in der Nacht geweckt werden und hören, dass es zu Hause brennt. Das ist eine Horrorvorstellung und etwas, das man niemandem wünscht. Marco Jorns hat aber genau das müssen erleben. Im Beitrag von Noah Bühler erzählt er, was passiert ist.
In Valzaina ist das Gebäude von einem Transportbetrieb vor einer Woche fast vollständig abbrennt. Der Marco Jorns ist der Sohn des Geschäftsinhabers und in der Nacht, wo es brennt hat, im Militär gsi. Etwa um eins sei er durch die Leute vom Handy geweckt worden.
Ein Kollege hat mir angerufen, der da auswärts gefahren ist und gefragt, ob bei uns alles gut sei. Und dann habe ich gesagt, ja, also mir das frage, ich bin im Aargau und bin nicht da oben. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt viel bei uns brennt es. Und dann habe ich jetzt eigentlich auch keine Minuten zögert, eigentlich bin ich aufgestanden. Und dann hat mir da ein Kollege vom Militär sein Auto gegeben. Und dann bin ich eigentlich gerade da aufgefahren und dann gegen 2:30 bin ich eigentlich auch da.
In Valzaina angekommen, sei der ganze Platz voller Fahrzeuge und Personen gewesen. 70 Feuerwehrleute haben die ganze Nacht und bis am Vormittag vom Folgetag geholfen, das Feuer löschen. Der entstandene Schaden ist trotzdem riesig. Es seien auch Sachen verloren gegangen, die nicht ersetzt werden können.
Der Vater hatte ein Auto, hatte länger das Geschäft und das sind halt so Sachen, zum Beispiel für ihn so Erinnerungen. Das ist halt einfach so fort. Oder wie dem Bruder, der hat da jede freie Minute eigentlich Zeit investiert in Fahrzeuge. Allgemein unsere Hobbys sind da verbrennt.
Vom Geschäft, das brennt hat, sieht man nicht mehr viel. In dem, wo mal die Garage war, stehen noch die Autos, völlig ausbrennt und zum Teil wegen der Hitze geschmolzen. Direkt daneben steht das Wohnhaus der Familie Jorns. Dass das Feuer nicht auch noch auf das übergegangen ist, sei ein ziemliches Wunder.
Das sind nicht 3 Meter Distanz, vielleicht, wo es gebrannt hat. Und die Hitze war so brutal. Das ist eigentlich so eine grosse Distanz, wo die Wärme gewirkt hat oder Aluminium. Das ist gerade verschmolzen, als ob es Wasser gewesen wäre.
Weil noch abgeklärt werden müsse, was die Versicherung zahlt und was nicht, dürfen die noch keine Reparaturen gemacht werden. Laut Marco Jorns gibt es nur in einem Bereich eine Ausnahme.
Was wir jetzt einfach machen dürfen, ist die Heizung, die Leitung eigentlich. Die sind kaputt gegangen, dort dürfen wir jetzt einfach daran arbeiten, dass wir natürlich so kühl wie möglich wieder ein warmes Haus haben.
Seit dem Brand werde von rundum Hilfe angeboten, sei es von Kollegen oder von geschäftlichen Bekannten. Die Solidarität bewegt die Familie sehr. Solange aber noch nichts wieder aufgebaut werden dürfen, können sie die Hilfe aber schlecht annehmen.
Die Ermittlungen laufen noch, wie es dann überhaupt zum Brand gekommen ist. Allzu grosse Hoffnungen, dass es herausgefunden wird, macht sich der Marco Jorns aber nicht. Für ihn sieht es so aus, als ob zu viel weggebrannt ist, um noch irgendetwas zu beurteilen. Das Wolfsrudel aus dem Schweizerischen Nationalpark darf eliminiert werden. Das hat der Bund entschieden. Diverse Naturschutzorganisationen sind empört über das. Auch die Verantwortlichen vom Schweizerischen Nationalpark stehen dem kritisch gegenüber. Der Bericht von Sarina von Weissenfloh.
In der Nähe vom Schweizerischen Nationalpark sind dieses Jahr 2 Rinder gerissen worden. Und ein DNA-Test zeigt, beim einen Rind war es ein Jungtier vom Vornrudel. Das sagt der Kanton. Darum darf jetzt das ganze Rudel erlegt werden. Der Direktor vom Nationalpark, der Rudi Haller, sieht das anders. Die Jungwölfin, die das Rind gerissen hat, gehört nicht mehr zum Vornrudel.
dass es ab und zu Jungtiere hat, die noch durch die Parks gehen, das zweifeln wir nicht. Wir haben auch auf den Fotofallen ganz selten mehr als ein Wolf drauf. Der Kanton hat jetzt eine Beobachtung von 4 Tieren außerhalb. Also da sind wir uns nicht einig und ich glaube, wir haben einfach schlicht zu wenig Daten, um das abschliessend fachlich zu begründen.
Der Rudi Haller ist nicht grundsätzlich dagegen, zum gewisse Wölfe erlegen. Und eine einzelne Jungwölfin allein schafft es nicht, zum 300 Kilo schweres Rind reissen. Es sei aber nicht erwiesen, welche Wölfe vom Vorenrudel am Rinderriss beteiligt gewesen sind.
Dass man dann einfach quasi mit dem Rasenmäher drüber fährt und alle eliminiert, das stellen wir wildbiologisch in Frage und auch im Hinblick darauf, dass der Nationalpark eigentlich ein Gebiet ist, wo man Tiere schützt.
Im Nationalpark drinnen sind die Wölfe geschützt. Außerhalb vom Park dürfen sie aber geschossen werden. Für das haben der Kanton und die Jägerinnen und Jäger vom Bund Zeit gekriegt bis Ende Januar 2025. Laut dem Rudi Haller hätte mit dem Entscheid können gewartet werden, bis alle Nachweise vorliegen. Es ist zum Beispiel noch nicht erwiesen, welche Wölfe das zweite Rind gerissen haben. Der DNA-Test wird erst noch ausgewertet.
Allerdings stellt sich der Bund auf den Standpunkt und der Kanton auch. Es geht nicht um genetische Nachweise. Wenn man die Verordnung anschaut, basierend auf dem Jagdgesetz, dann gibt es halt die rote Linie, dass wenn ein rinderartiges Tier gerissen ist, das ganze Rudel kann eliminiert werden.
Aber auch wenn der Parkdirektor nicht einverstanden ist mit dem Vorgehen von Bund und Kanton, der Nationalpark werde vorerst nicht dagegen vorgehen.
Was der Kanton Graubünden zum Entscheid vom Bund sagt, haben wir gestern im Infomagazin behandelt. Das könnt ihr nachhören auf rso.ch. Es ist kein klassisches Theaterstück, wie man sich's gewöhnt ist, sondern eher ein Collage aus historischen Informationen, Tagebucheinträgen und Zeitungsausschnitten. «Speck auf dem Tödi» heisst das Stück, anlässlich zur 200 Jahre Erstbestiegung vom Tödi.
Die Erstbesteigung. Vor mir war noch kein Mensch hier oben. Nach mir werden viele kommen.
Das Theater ist schon im Güterschuppen zu Gloris und gestern zu Bruwald aufgeführt worden. Der Schauspieler John Rupf schlüpft dort in verschiedene Rollen. Mal ist er ein Bergsteiger, mal ein Erzähler und Chronist. Der Titelgeber «Speck auf dem Tödi», der hat es auch wirklich gegeben. Bei der Erstbestiegung von zwei Gamsäger 1824 haben die der als Beweis oben lassen, sagt der John Rupf.
Die Erstbestieger haben Speck gegessen, die haben keinen Stein gefunden, haben keine Steinmännchen machen können, haben nichts dabei gehabt. Und dann haben sie die Speckschwarten zurückgelassen, die wahrscheinlich von den Dohlen gefressen worden sind. Ziemlich schnell, oder? Also eigentlich ist es absurd, also dort so etwas anzutun. Also du willst lieber einen Skischuh heutzutage, einen Skischuh auf Mount Everest, bleibt ein Skischuh auf Mount Everest über 1000 Jahre.
Der John Rupf war selber in jungen Jahren auch schon auf dem Tödi, zusammen mit einem Bergführer. Von dort hat er aber nicht so schöne Erinnerungen.
Oh, hure strenge Tour. Da oben so ein bisschen so ein Frost, wo nichts gesehen hast, so richtig. Und dann haben wir aber gefreut auf den Abstieg. Und dann ist etwas passiert. Ich bin in eine Gletscherspalte reingefallen und habe meine Arme ausbreitet und bin so baumelnd, ich bin geschwankt. Das habe ich in Erinnerung, das ist mein Tödi.
Er ist dann aber wieder rausgezogen worden und es ist zum Glück nichts passiert. Aber zurück zum Theaterstück. Das ist gespickt mit witzigen Anekdoten und historischem Bildmaterial. Geschrieben hat «Speck auf dem Tödi» der Emil Zopfi. Für ein anderes Buch hat er schon viel recherchiert und für das Stück die Informationen nur noch aus dem Schubladli müssen ziehen, sagt er.
Es gibt halt viel Archivmaterial, alte Jahrbücher vom Alpenclub, alte Zeitungen. Also dann, wenn man ein bisschen sucht und beharrlich ist, oder, dann findet man halt schon einiges. Auf eine Art, wenn ich dann das Bühnenstück sehe, schaue ich das an wie ein Zuschauer. Es ist eigentlich wie gar nicht mehr von mir. Es ist ein neues Produkt und ich geniesse das als Stück, wie es ist.
Der Hausberg vom Canto Gloris ist aber nicht von Glarner zum ersten Mal bestiegen worden, sondern von Bündner von diesen Dessous. Das macht aber nichts und man feiert natürlich das 200-Jährige gleich, sagt der Glarner Regierungsrat Markus Heer.
Ich glaube, wir feiern einfach den Pioniergeist, den wir Glarner ebenso haben wie Bündner. Und es ist grossartig, der Tödi ist auch primär wahrscheinlich sogar unser Berg und da dürfen wir stolz drauf sein. Und wir mögen den Bündner auch sehr gut gönnen, dass sie die Ersten waren.
Von Glarner Seite ist der Tödi erst 13 Jahre später bezwungen worden. Auch diese Pioniertat findet man im Theaterstück. Obwohl Glaris und Graubünden Nachbarn sind, jeweils her und zurück ist ein bisschen umständlicher, da diese zwei Kantone durch eine Gebirgskette getrennt ist. Auch ohne direkte Verbindungsstrasse zwischen den Kantonen sind die Glarner und Bündner Brüder im Geiste, sagt der Schauspieler John Rupf.
Ich musste zwar den Speck in ein Glarner Tuchli einpacken, dann haben die Leute gefunden, so mäh. Aber ich finde es ja lustig. Und ich finde einfach, der Ziegerschlitz, wenn ich dahinter komme, es ist mir überhaupt nicht fremd. Also wenn ich ins Appenzell gehe, zum Beispiel, ist das für mich eine fremde Welt. Und da ist es, hey, same, same.
Das Theater «Speck auf dem Tödi» wird noch genau einmal aufgeführt, und zwar auf der Bündner Seite. Ende Oktober kann man das im Schulhaus Surrein sehen. So, in dieser Sendung haben wir bis jetzt einen Beitrag gehabt. Drei oder vier? Er kommt auch nicht so drauf an. Ist auch nicht so wichtig und auch nicht schlimm, wenn ich mich mal erzähle. Ein bisschen schlimmer ist es, wenn das bei Wahlen passiert. Und das ist es auch bei der Stadt St. Gallen. Die FDP, die bei den kantonalen Wahlen vor einem halben Jahr verloren hat, hat am Abstimmungssonntag plötzlich 4 Sitze im Stadtparlament gewonnen. 24 Stunden später ist dann herausgekommen, dass es einen Zählfehler gegeben hat. Im Beitrag von Noah Bühler hören wir, wie die Stadt Chur verhindert, dass ihre derartige Fehler passieren.
Bei den Wahllisten in der Stadt Chur sieht es folgendermaßen aus. Veränderte werden nach Gültigkeit kontrolliert und dann einzeln abzählt. Unveränderte werden in Kuvert zu je 100 Stück abgepackt und danach die Gesamtzahl erfasst. Laut dem Stadtschreiber Marco Michel passiert der ganze Zählprozess im Vier-Augen-Prinzip.
Es sind immer zwei Personen, die den gleichen Arbeitsschritt durchführen und sich gegenseitig kontrollieren. Und zusätzlich macht nachher die Leitung des Stimm- und Wahlbüro auch noch zusätzliche Kontrollen.
Jeder Wahlzettel wird einzeln in die Hand genommen. Bei der reinen Zählung spielen die dann auch technische Hilfsmittel eine Rolle.
Wir setzen bei uns in der Stadt Chur auch Zählmaschinen ein, die zertifiziert sind für das Zählen von Stimm- und Wahlzetteln. Das kann man sich vorstellen wie eine Maschine, die Banknoten zählt auf einer Bank. Und dann wird auch dort jedes Zählschritt wird dann doppelt durchgeführt, dass wir am Schluss sicher sind, dass die Anzahl stimmt.
Das Zählen der Stimmen ist eine grosse Verantwortung. Für die Aufgabe hat die Stadt ein Team, das das schon seit längerem macht, so der Marco Michel. In der Regel kommen die neuen Mitglieder auch wieder aus dem Umfeld von diesen Beteiligten.
Dann tun wir mal in der ersten Phase wie ein Vorstellungsgespräch mit diesen Leuten machen, um mal zu schauen, bringen die einen Hintergrund mit, wo wir auch denken, dass sie konzentriert eben auch arbeiten können. Und eine wichtige Voraussetzung ist natürlich auch das Stimm- und Wahlrecht, das sie im Kanton haben müssen.
Wenn es gleich einmal vorkommen sollte, dass ein Fehler passiere, so würde die Stadt sofort reagieren. Und zwar so.
Man würde natürlich sofort informieren, die Öffentlichkeit und die Medien, dass ein Fehler passiert ist und eine Nachzählung anordnen, um nachher ein korrektes Resultat zu ermitteln.
Im Fall von einer kantonalen oder sogar eidgenössischen Abstimmung bräuchte es noch einen Schritt mehr. Dort würde die Stadt sofort der Standeskanzlei Graubünden Bescheid geben.
Druck gäbe es bei der Zählung keinen. Es werden immer genug Leute und auch genug Zeit eingeplant. Außerdem machen die zählen, immer regelmässig Pause.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Diese Woche ist das Niederurne das 50-Jahr-Jubiläum der Kehrichtverbrennungsanlage Lint, kurz KVA Lint, gefeiert worden. Ein Jubiläum für eine Kehrichtverbrennungsanlage. Wieso braucht es denn das überhaupt? Ja, die ist wichtig. Das erfahrt ihr im Beitrag von Livio Biondini.
Es ist die wichtigste Entsorgungs- und Verbrennungsanlage der ganzen Region Lint. 1973 hat sie geöffnet, damals noch für 58 Gemeinden aus den Kantonen St. Gallen, Schweiz und Glarus. Nach der Fusion der Glarner Gemeinden sind es jetzt noch 28 verschiedene Gemeinden, die die KVA nutzen. Wie es war, bevor es die Kehrichtverbrennungsanlage gegeben hat, erzählt der Präsident der KVA Lint, der Armando Zweifel.
Es war so, dass früher hat man natürlich alles, weil man nichts anderes kennt hat, möglichst außerhalb vom Dorf, irgendwo in einer Grube oder im See oder im Wald oder weiss ich wo, der Güssel entsorgt. Man konnte keine weiten Wege machen und möglichst schnell außerhalb fahren. Und da hat kein Mensch von irgendwie von einer Kehrichtverbrennungsanlage oder so etwas geredet. Es hat einfach nichts anderes gegeben und die Gemeinde hat das so toleriert.
Dann sei die KVA ins Leben gerufen worden. Von einem einfachen, einzelnen Ofen, der Kehricht verbrennt hat, ist es bis zu einem grossen Kraftwerk mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewachsen. Darum gäbe es auch das Jubiläumsfest.
Also, wenn man die Anfangsgeschichte schaut, von der KVA, Geburtswehe sozusagen, die in den letzten 50 Jahren die verschiedenen Ausbauten und technischen Erneuerungen, dann ist das sicher ein Grund zum Feiern nach 50 Jahren.
Als nächstes macht KVA Lind das Pilotprojekt, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Das Projekt wird mit der Schweizerischen Abfallverwertungsanlage VBSA und der Technischen Hochschule ETH durchgeführt. Und KVA Lind kriegt durch das schweizweite Beachtung. Dass die KVA bei so einem Pilotprojekt mitmachen kann, erfüllt Armando Zweifel mit Stolz.
Vor allem dann, wenn es auch gelingt. Oder? Also, und da sind wir überzeugt, auch ich persönlich bin überzeugt, dass uns das gelingt. Es hat sicher einen Haufen Hürden, die man noch nehmen muss. Es hat einen Haufen Unbekannte. Aber ich denke, das werden wir schon schaffen.
Die grosse Bedeutung der KVA Lind für die ganze Region bestätigt auch der Glarner Regierungsrat Andrea Bettiger.
Es ist sehr wichtig. KVA Lind ist ein Erfolgsmodell, nicht nur für Kanton Glaris. Das sind ja früher 58 Gemeinden, jetzt sind es 28 und 3 Kantone, die miteinander das Erfolgsmodell stellen.
Momentan wird die Kirchverbrennungsanlage umgebaut und erneuert. Bei laufendem Betrieb wird ein Ofen ersetzt und einen aufbessert.
Die Arbeiten laufen insgesamt 5 Jahre und kosten rund 200 Millionen Franken. So, dass die KVA Lind auch noch weitere 50 Jahre ein Erfolgsmodell für die Region ist. Der Gino Gavietzel ist seit gut 17 Jahren auf der Skipiste der Welt unterwegs. 4-mal ist der Bündner im Weltcup bis jetzt auf dem Podest gestanden. Vor kurzem hat der 32-Jährige wieder die Schulbank gedrückt. Er ist auf Rodels, dort wo er in der Primarschule ist, zur aktuellen Klasse von seinem ehemaligen Lehrer. Dort hat sich der Gino Gavietzel den Fragen der Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse gestellt. Und schon das erste Kind hat eine passende Frage zu dem Anlass gehabt.
Wie bist du in der Schule gewesen?
Wie bin ich in der Schule gewesen? Wir haben fast den Lehrer fragen. Was soll ich sagen? Durchschnittsschüler. Ich glaube, ich war immer sehr fleissig. Durch das ich halt, ja, gerne Sport gemacht habe, bin ich halt in der Freizeit viel unterwegs gewesen, auf dem Fußballplatz, auf der Piste, und bin zu wenig Zeit gehabt zum Lernen. Aber trotzdem habe ich eigentlich immer, wie soll ich sagen, immer Gas gegeben, respektive bin ich immer, für die Prüfungen habe ich immer geschaut, dass die Noten passen. Und wenn so lange die Noten passt haben, konnte ich auch meine Sportart ausüben. Das war auch von der Haus so von der Mama.
Wie gehst du mit um, dass du ein Vorbild bist?
Das ist natürlich etwas Schönes. Vielleicht bin ich auch ein Vorbild für euch, wer weiß. Ich weiß nicht, wer alles so richtig Skifan ist. Aber das ist immer schön. Früher als in eurem Alter habe ich immer raufgeschaut, zu meinem Bruder, zu anderen gewissen grossen Sportlern. Und es war für mich immer so das Ziel, dorthin will ich auch. Und jetzt hat sich das ein bisschen gedreht und ich konnte eben mein Hobby zum Beruf machen, ich konnte ein Vorbild sein oder darf ein Vorbild sein für euch oder für Jüngere. Und das ist sicher etwas Cooles, es ist sicher auch Verantwortung, die dazu gehört oder wo da ist. Aber eine schöne Verantwortung und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen zu etwas inspirieren.
Wer bist du, hast du am meisten Respekt?
Das ist noch gut, Respekt, das Wort, weil eben Angst, wenn es gesagt hat, ist Angst, Angst darf man nie haben bei der Piste oder beim Rennen, sondern Respekt, der ist immer da, eigentlich bei jeder Piste. Aber natürlich gibt es Rennen wie Bormio, wie Kitzbühel, wo die Nervosität ein bisschen mehr rum ist. Ich sage sicher in der Speed-Disziplin, aber auch in der technischen, wie Adelboden, die ihr vielleicht auch kennt in der Schweiz, das grosse Rennen. Ja, da ist immer ein bisschen das Kribbeln rum. Der Respekt natürlich auch da und darum muss man immer konzentriert sein. Und das ist auch nichts passiert, dass du gut runterkommst.
Wie alt warst du, als du das erste Rennen gehabt hast?
Ich war damals mal noch in Baschpels zu oben, wissen vielleicht auch, wo da. Das war wirklich mein erstes Rennen. Es hat noch Skirennen gegeben, es hat noch ein bisschen mehr Schnee gehabt als jetzt leider. Aber und dort bin ich zweit geworden hinter Mauro. Und aber bin ich disqualifiziert worden, weil ich zu jung war in einem Rennen. Eigentlich kann ich noch gerne fahren.
Und wie viel verdienst du so ungefähr als Skifahrer?
Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Wenn ich schnell bin, verdiene ich ein bisschen mehr, wenn ich langsam ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das Schöne ist, und das war auch immer ein bisschen mein Ziel, als in gewissen Alter dann, davon können zu leben. Und eigentlich, ich glaube, in eurem Alter bin ich auch abhängig von den Eltern. Die Eltern haben mich da immer unterstützt, haben mich überall den Berg hergefahren. Und natürlich auch finanziell hat das auch ein bisschen dazu gehört, dass sie mich müssen unterstützen mussten. Und nachher ist aber der Punkt gekommen mit 19, 20, wo ich erst mal ein bisschen mehr Geld verdient habe, wo ich können, mit meinem eigenen Geld mein Leben finanzieren konnte. Und das war sicher ein schönes Gefühl gewesen.
Das Interview vom Bündner Skirennfahrer Gino Gavietzel. Ausnahmsweise nicht mit uns, sondern mit den Schülerinnen und Schülern aus der 4. Primarklasse aus Rodels. Wer das ganze Interview mit den Kindern und ihm schauen will, kann das am besten machen auf rso.ch. Der Mensch ist von Natur aus ein gewohntes Tier. Die Karriere des Churer Isokeianer Nando Eggenberger ist, wenn man es mal von dem Standpunkt aus sieht, bisher nicht so natürlich gewesen. In den letzten 8 Jahren hat er ganze 7 Mal den Club gewechselt. Das letzte Mal im Frühling und das sogar trotz einem laufenden Vertrag. Der Noah Bühler berichtet.
Von Chur auf Davos, von Davos auf Amerika und wieder zurück, dann auf Rapperswil, später ins Tessin und im vergangenen Frühling auf Zug. Die Laufbahn von Nando Eggenberger ist eine recht wilde. Der Umgang mit so vielen Wechseln sei auch für ihn selber nicht immer einfach.
Ich war sicher nicht das Ziel. Ich war zwar recht lange in Rapperswil. Ich glaube, es fällt mir immer schlussendlich einfach, wenn ich nachher beim Club bin und so mit den Leuten rundherum helfen sie mir immer recht gut in die Reihe. Und darum fühle ich mich eigentlich super wohl jetzt auch hier.
Der Eishockey-Profi ist gerade mal 24. Für das junge Alter hat er mit so vielen Clubwechseln während seiner bisherigen Karriere schon viel erlebt. Durch das fühle er sich auch älter, als er eigentlich ist.
Ich muss mir selber ab und zu sagen, dass ich immer noch 24 bin, ich habe meine Karriere noch vor mir. Und ich bin immer noch am Entwickeln und ich glaube, jetzt den Sommer und vor allem das letzte Jahr hat mir jetzt auch wieder geholfen. Ich glaube, ich habe mein Spiel gefunden, ich habe meine Persönlichkeit gefunden. Ich bin immer noch jung, ich habe immer noch Zeit und darum bin ich eigentlich wirklich positiv eingestellt, dass es gut kommt.
Die letzte Saison hat Nando Eggenberger beim HC Ambri Piotta im Tessin gespielt. Es sei aber keine Wunschsaison von ihm gewesen. Über den Sommer hat er viel reflektiert und Sachen über sich selber gelernt.
Er hat mir viel gesagt, aber nie wirklich zu Herzen genommen. Ich glaube, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, ich muss der Spieler sein, den man von mir erwartet und ein bisschen der Spielertyp sein, ein richtiger Power Forward, der meinen Körper einsetzt und vor das Goal geht. Ich habe immer den Weg gesucht, um ein cooler Playmaker zu sein. So wie die Schweizer Liga ist, ist das einfach nicht möglich. Ich glaube, du musst deine Rolle anerkennen und das machen, was du am besten kannst.
Der letzte Clubwechsel von Nando Eggenberger ist noch gar nicht so lange her. Erst im Frühling ist er zum EV Zug gegangen. Und das, obwohl sein Vertrag noch bis Ende 2024 läuft. Zuerst war das Ziel, die nächste Saison auch beim Ambri Piotta in Angriff zu nehmen.
Schlussendlich war es dann gleich so, dass mein Agent auf mich zugekommen ist nach der Saison und gesagt hat, ein paar Teams nachgefragt, was die Idee ist. Und dann haben wir mit anderen geschaut, dass wir mit ihnen reden können. Durch das Gespräch heraus ist dann eigentlich ein bisschen herauskristallisiert, dass es für beide vielleicht Sinn macht, wenn ich die Optionen anschaue und sie vielleicht irgendwie im Austausch etwas kriegen, was für sie passt.
Mit Austausch meint der Bündner, dass die Tessiner Mannschaft im Gegenzug für ihn einen anderen Spieler gekriegt hat. Sein Ziel sei es, beim EV Zug jedes Mal können Vollgas zu geben und das Team nach bester Möglichkeit zu ergänzen. Er will seinen Spielstil in dieser Saison finden und sich so einen neuen Vertrag erspielen.
Morgen Samstag könnte der Nando Eggenberger wieder auf ehemalige Mitspieler treffen. Der HC Davos ist nämlich zu Gast beim EV Zug. So, meine lieben Bündner, Glarner und St. Galler Freunde außerhalb vom RSO-Studio, das war es wieder vom heutigen Infomagazin. Hoffentlich hat es euch ein bisschen Spass gemacht, mir auf jeden Fall. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütlichen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.